herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Es ist Freitag und Kirk Dells und Wolfgang Hase sind für euch da, um sehr schöne Disco, Boogie, Funk, Soul und House Music darzubieten und euch ein bisschen etwas dazu erzählen. Ich sage Hallo nach Köln. Kirk, wie geht es dir?
Hallo Wolfgang, ganz gut. Nachdem ich das letzte Wochenende krank war, habe ich mich jetzt wieder regeneriert und freue mich an schöner Musik mit dir zusammen.
Ist ja auch wichtig, dass man Freitag wieder gesund ist, weil da kommt ja das nächste Wochenende. Das braucht man ja, um anständig tanzen, lieben und Freude haben zu können. Kirk, was hast du uns diese Woche für einen geilen Boogie-Tune mitgebracht?
Mein heutiger Pick aus dem Regal führt uns ins Jahr 79 und es handelt sich um Wild Woman von der Band Father's Children. Erschienen ist das gute Stück auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum aus 1979, was auf Mercury Records erschienen ist. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass ich hier wirklich ausnahmsweise mal ein ganzes Album empfehle. Ein Album ohne qualitative Aussetzer. Vielleicht habt ihr von Father's Children noch nie da draußen gehört. Das wäre jetzt für mich auch kein Wunder, denn die Truppe blieb damals kommerziell maximal unter dem Radar. Aber genau solche Perlen lieben wir ja unter anderem in diesem Podcast. Father's Children war eine achtköpfige Soul- und Funkband aus Washington D.C. Interessanterweise startete die Truppe Ende der 60er Jahre schon erst als Doo-Wop-Gesangstrio an der Highschool unter dem Namen The Dreams und im Laufe der 70er wuchsen sie zu einer richtigen Funkband heran, beeinflusst von den Größen wie Earth, Wind & Fire, Mandrill und Co. Sie änderten ihren Namen in Father's Children und verpassten sich einen bewusst spirituellen Anstrich. Sogar mit neuen Künstlernamen und sozialen Botschaften in den Songs. Man kann also sagen, die Band hat schon eine ganze Dekade Entwicklung hinter sich, bevor ihr erstes Album erschien. Diese langen Jahre hört man der Musik an und jedem einzelnen Song auch. Da steckt richtig viel Herzblut, Leidenschaft, Erfahrung, Kreativität und Können drin. 79 erschien das Album Father's Children, produziert von Jazz-Funk-Tromponisten Wayne Henderson von The Crusaders, zusammen mit Orgy Johnson von der Soul-Gruppe Side Effect. Henderson holte die Band nach Los Angeles in sein Studio und stellte dann ein erstklassiges Team zusammen. Keyboarder Bobby Lyle bediente zum Beispiel auf nahezu allen Tracks die Arp Synthesizer und die Fender Rhodes. Das Album liefert einen tollen Mix aus Soul, Funk und Disco, breit gefächert, musikalisch hochwertig arrangiert, mit fetten Bläsern und ausgeklügelt groovigen Rhythmen. Leider floppte die Platte damals, Mercury hatte ein wirklich sehr schwaches Jahr und Father's Children ging damals im Schatten aufsteigender zeitgenössischer Acts ziemlich unter. Die Single-Auskopplung Hollywood Dreaming sollte den kommerziellen Durchbruch der Band ermöglichen, schaffte es jedoch nicht in die Charts. Kurz nach der Veröffentlichung und dem unmittelbaren Misserfolg löste sich die Band dann frustriert und enttäuscht auf. Der Twist heute, das Album ist ein wirklich gesuchter Geheimtipp in der Rare-Groove-Szene. In den letzten Jahrzehnten haben Soul- und Funk-DJs weltweit die Songs von Father's Children wiederentdeckt. Songs wie Hollywood Dreaming, Shine On, Music for Your Mind und der Underground-Funk-Kracher You Can Get It sowie Wild Woman entwickelten sich zu richtigen Insider- und Kenner-Favoriten. Fun Fact am Rande, die Band hat vor dem Mercury-Deals bereits 73 ein komplettes Album aufgenommen, das aber nie veröffentlicht wurde. Dieses verschollene Tape wurde erst 2011 vom Retro-Label Numero Group als Who's Gonna Save the World herausgebracht, ein echtes Zeitdokument des 70er Jahreshold. Außerdem haben drei Originalmitglieder 2007 noch ein meiner Auffassung wirklich sehr, sehr schlechtes Comeback-Album namens Sky's the Limit veröffentlicht. Kommen wir aber zurück zum heutigen Song Wild Woman. Wir hören gleich einen lässigen Mid-Tempo-Boogie-Groove mit 108 BPM, mit jazzigen Fusion-Tupfern draufgetröpfelt, versehen mit wundervoll mehrstimmigen Gesangsharmonien der Band. Die Rhythmusgruppe hält das Fundament mit einem tighten, funky Arrangement. Da ist direkt Kopfnicker-Alarm am Start. Darüber legt sich eine wunderschöne Hintergrundmelodie, wahrscheinlich auf einem Rhodes gespielt von Bobby Lyle, gepaart mit einer dezenten, wawa-artigen Rhythmusgitarre, die dem Song einen spacigen, globifizierenden Glanz verleiht. Auch ein paar knackige Bläserriffs und Akzente dürfen nicht fehlen, typisch für die Handschrift von Wayne Henderson. Gesanglich machen Father's Children ihrem Ruf alle Ehre, die Leadsänger wechseln sich mit Call-and-Response-Stil ab und im Refrain zieht die ganze Band mit Gospel-inspirierten Background-Vocals alle Register, die möglich sind. Man merkt richtig, dass die Jungs ursprünglich vom harmonischen Gruppengesang kamen. Diese Vocal-Arrangements haben einfach eine sehr tiefe Seele. Inhaltlich dreht sich Wild Woman, dem Titel nach zu urteilen, wohl um eine sehr temperamentvolle Frau, die ihrem eigenen Kopf folgt. Leider sind detaillierte Infos zu dem Text sehr rar, aber man kann sich vorstellen, dass das Thema zur selbstbewussten Attitüde der späten 70er Jahre passt. Musikalisch steht hier ohnehin der Groove im Vordergrund, der Song läuft über in etwa 5 Minuten und gibt der Band ordentlich Raum zum Jammen. Besonders gegen Ende hin kann man oft hören, wie die Musiker noch einmal frei aufspielen und den Groove auskosten. Perfekt zum Abtanzen und Genießen. Wir hören jetzt rein und lassen den Song einfach mal 2 Minuten 30 circa laufen. Kennst du das Album, kennst du den Titel?
Das Album kenne ich und ich kenne auch die Band. Ich bin natürlich, wie wahrscheinlich die meisten, über Hollywood Dreamin' auf die Band gekommen. Mal, ich glaube, das habe ich auf einem Sampler gefunden und bin dann in die Platte eingetaucht, die ich großartig finde. Dieses Wild Woman fand ich immer auch schon einen richtig guten Track, weil er einen schönen Bounce auf dem Bass hat, regt also gut zum Tanzen an, obwohl er rare groovy gespielt ist. Es ist ganz viel Jazz-Notation dabei. So wie die Bläser spielen viele Übergänge in den Akkorden, die man jetzt nicht typischerweise einfach im Funk und Soul anwenden würde, weil sie eher über eine Sept oder über eine None noch gehen. Und gleichzeitig ist er recht weich im Groove, also er ist auch nicht so hart ausproduziert wie so eine Nummer, die direkt für Disco-Dance gemacht ist. Also der Bass ist nicht überlaut. Die Streicher oder die Bläser sind nicht super hart nach oben produziert, was oft gemacht wurde bei den 80er-Jahren-Produktionen. Hier sind wir noch in den 70ern. Daher ist es eine Rare Groove Perle, die für den Disco Dance Floor absolut ein Juwel ist und dort bestimmt immer gut funktioniert hat und in unseren Kontexten sowieso gut funktioniert, da wir zwischen super harten Disco-Krachern und den etwas weicheren Angehensweisen keine großen Unterschiede machen.
Und die Nummer wirklich super auch in einem Boogie-Disco-Set passt, gerade auch in der Ramp-Up-Phase oder gerade auch in den späten Stunden, wenn es wieder ein bisschen souliger werden soll. Interessant ist auch, welchen Nachhall Wild Woman Jahre später hatte. 1999 griff der japanische Hip-Hop- und Hip-Hop-DJ und Produzent DJ Honda genau diesen Track auf in Old School, New School. Von seinem Album H2 samplte er mehrere Elemente von Wild Woman, zum Beispiel den markanten Beat, und baute sie in einen Rap-Track ein, der zu einer richtigen Hip-Hop-Hymne und einem Hip-Hop-Floor-Banger wurde. So lebt der Spirit von Father's Children sogar im 90er Hip-Hop weiter. Offizielle Remixe und Coverversionen von Wild Woman sind mir persönlich nicht bekannt, aber es gibt wohl ein paar Hausnummern, bei denen der Gesang verbaut wurde. Da weiß ja Wolfgang gleich ein bisschen was zu wahrscheinlich. Es gibt etliche Edit-Versionen, die vielleicht noch kompatibler sind zum Auflegen. Online kann man sie hier und da finden. Leider gibt es sie nicht auf Soundcloud und auch nicht auf Apple Music. Insofern können wir sie euch nicht dazu packen. Alle anderen Tunes, die ich eben erwähnt habe, wie natürlich auch Wild Woman selber, packe ich euch natürlich auf unsere bekannten Playlists. Der Song hat viele DJs inspiriert. Unterm Strich ist Wild Woman von Father's Children ein echtes Schmankerl für Soul- als auch Funk-Liebhaber. Eine groovige, charmante Nummer mit viel Musikalität und dieser besonderen Mischung aus 70s, Funk, Disco, Jazz und Soul. Sympathisch, nerdig, absolut tanzbar zugleich. Ein Glück, dass sie heute wieder ans Licht gekommen sind. Also viel Spaß beim Hören dieser wild-groovenden Wild Woman-Nummer. Ein Track, der sowohl für Vintage-Soul-Nerds als auch für neugierige Ohren von heute eine Entdeckung wert ist. Wo wir doch direkt mal zum Wolfgang kommen und seiner Expertise, in welchem House-Tune denn dieser Gesang verbaut wurde.
Also ich glaube, dass ich einer inneren geistigen Verwechslung aufgesessen bin, weil ich glaube, dass es klingt sehr ähnlich zu dem Refrain von You and I von den Delegations. You and I, when your head's self up high. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen aufgesessen. Also das heißt, es gibt Hausproduktionen, die genau diese, wie soll man sagen, Tonfolge gefeatured haben. Ob das jetzt genau Wild Woman war oder nicht, das weiß ich gar nicht ganz genau. Da muss ich natürlich auch das Eingeständnis geben, dass man nicht alles wissen kann, selbst wenn man lang genug rumgedickt hat in diesen Disco-Platten. Da könnte ich falsch liegen. Aber ich glaube, dass der Chord-Change, der da drin liegt, einer ist, der diese Disco-Produktionsarten sehr gefördert hat und immer wieder vorkam und natürlich dann deswegen auch viel im House-Bereich immer wieder auftrat, weil der sicher sehr reichlich am Disco bedient hat.
Und die Chordfolge ist nahezu die identische, da hast du wohl schon recht, gerade am Anfang.
Ja, ich habe keine definierte Antwort, aber irgendwo, man spürt sie zumindest als Sample oder als Cover in dem einen oder anderen Song, so würde ich sagen.
Was ich zumindest spüre, ist, dass du auch einen fetten Tune im Köcher haben wirst, den du uns jetzt hoffentlich präsentierst. Was liegt uns denn da vor?
Ich habe relativ was relativ Großes dabei, und zwar eine Nummer, die an geschichtlichen Verwurzelungen und Ableitungen fast kaum zu überbieten ist, was mein Pattern an Songs angeht. Und zwar sprechen wir über First Choice, eine Band, die ursprünglich aus Philadelphia kam, und ihren Song Armed and Extremely Dangerous. Das Lied ist rausgekommen 1973 auf dem gleichnamigen Album, also das Album hieß genauso wie der Song, auf Philly Groove Records. Philly Groove Records kommt natürlich, wie der Name schon sagt, aus Philadelphia. Und wir haben schon einige Male in unseren Podcast-Folgen Philadelphia International Records mit dabei gehabt. Und natürlich gab es zwischen diesen beiden Labels eine gewisse Verwandtschaft. Vertrieben wurde der Song unter Bell Records, und da ist Tom Bell der entscheidende Mensch, und die Bell-Dynastie gilt für Philadelphia als die entscheidende Dynastie für bestimmte Soul- und Disco-Musiken, die ganz verschiedene Musiker, Backbands für Studios, aber auch Produktionsweisen am Start hatten. Im Zentrum stand immer das Sigma-Studio in Philadelphia, und dort wurde auch genau Armed and Extremely Dangerous aufgenommen. Produziert hat das Ganze Norman Harris. Norman Harris war einer der wichtigsten Gitarristen in Philadelphia zwischen den Musiken R&B, Soul, Funk und Disco, die dort ganz viel produziert wurden. Es ist ein unglaublich schneller Song. 123 BPM hat er an der einen Ecke, fast 130 an der anderen. Das zeigt uns, eine Liveband hat das eingespielt, hat das gut eingespielt, aber auch sehr eskalativ dargeboten. Wir haben hier endlich mal für einen Disco-Song einen Do-Akkord, nämlich F-Dur, ist das, was den Song ausmacht. Und ein bisschen merkt man auch, wenn ihr nochmal zurückhört in die anderen Songs der letzten Folgen, die wir so angeboten haben, wo wir immer wieder über Moll-Akkorde gesprochen haben, dass es hier eine ganz klare andere Stimmung, anderes Timbre, anderen Drive gibt. Der Song war sehr, sehr erfolgreich, war für First Choice auch der Durchbruch, der größte erste Hit. R&B-Charts in US Platz Nummer 11, auf den US Billboard 100 auf Platz 28 und hat es auch in UK in die Charts geschafft. Und die drei Bandmitglieder, die das ausgemacht haben, nämlich das Gesangstrio, das waren Rochelle Fleming, Annette Guest, Wardell Piper. Sie waren davor schon mal eine Soulband oder eine Cover-R&B-Band gewesen, die Debonettes, und kamen eigentlich aus der Schule, die sie gemeinsam erlebt haben und dort als Gesangsterzett miteinander so lange produziert haben, bis sie irgendwann durch einen Gesangswettbewerb, den sie gewonnen haben, dem Produzenten Norman Harris, der damals schon für Philadelphia International Records, also für Gamble & Huff, gearbeitet hat und für Tom Bell vorgestellt wurden, der sie direkt unter Vertrag nehmen wollte. Die kräftige Leadstimme von Rochelle Fleming ist ein Schlüsselsound für diesen ganzen Philly-Sound von dieser Band und hat gleichzeitig aus dem R&B und Soul eine Disco-Bewegung angestoßen, die von Philly erstmal gar nicht so beabsichtigt war. Aber man ist sehr zufrieden, neben Motown Records aus Detroit eine andere Instanz in Amerika abzubilden, um richtig solide R&B und Soul-Musik zu machen, die damals sehr, sehr gefragt war. Trotzdem kamen dann einfach Künstler, die andere gesangliche und auch andere Arrangements, Vorstellungen hatten, und das ging dann immer weiter über in diesen typischen Sound von Philly Soul. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben da schon drüber gesprochen, als wir über Tandy Pendergrass gesprochen und ein, zwei andere, der dann sehr streicherlastig war, mit sehr viel Bläsern, sehr breit arrangiert und auch sehr auftragend war. Den ersten Hit landeten Rochelle Fleming und ihre Girls mit The First Choice tatsächlich mit Armed and Extremely Dangerous. Davor gab es zwar schon einige Versuche, etwas zu landen, aber das war noch nicht so groß. Man darf eins nicht vergessen, damals in Philadelphia erfolgreich zu werden als Girlband war gar nicht so einfach. Da gab es nämlich zum Beispiel schon die Three Degrees. Ihr kennt bestimmt When Will I See You Again. Eine ganz, ganz wunderbare Vocalband, 1963 schon gegründet und auch schon da, kam aus dem Doo-Wop und haben sehr früh schon einen Hit gehabt mit einem Soul-Disco-Sound. Dazu gab es LaBelle. Ihr kennt bestimmt Lady Marmalade. Hey, sister, go, na? Das war Patti LaBelle mit ihrer Band LaBelle. Und es gab die Jones Girls, die immer die eigentlich hauptsächlich die Background-Sänger auf Philadelphia International Records waren, aber auch mit eigenen Hits aufwarteten. Und da hat keiner so wirklich drauf gewartet, dass First Choice daherkam. Trotzdem haben sie es geschafft, durchzubrechen und mit ihrem Gesangsterzett für richtig Lärm zu sorgen. Ich finde, dass sich diese Nummer, die auf Philly Grove Records rauskam, ein bisschen anhört wie eine Titelmelodie von einem Detektivfilm. Das soll sie, glaube ich, auch. Und das werde ich euch auch gleich kurz erklären. Wir hören als erstmal, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie sich das anhört, das 123 BPM schnelle Intro von Armed and Extremely Dangerous an. Viel Spaß mit Rochelle Fleming und ihrem First Choice. Auch so ein bisschen ein Gefühl davon bekommen, dass das auch ein durchaus ein Motiv oder eine Titelmelodie für eine Detektivserie sein könnte, dann liegt ihr auch gar nicht so falsch. Tatsächlich ist es so, dass selbst in diesem Song schon sozusagen eine Coverversion drin liegt, und zwar von einer alten amerikanischen Polizeiserie. Da gab es ein Thema schon, das wurde in den 50ern schon geschrieben, und das will ich euch nicht vorenthalten, euch das im Vergleich mal dazu anzuhören. Das ist The Dragnet.
The
Das Gelaber muss ich euch nicht weiter antun, aber ihr merkt schon an diesem Bläsersatz, das haben die doch da irgendwie eingebaut, oder? Und wenn wir jetzt weiter über Detektivmelodien nachdenken, für mich hat das immer auch so ein Gefühl von The Streets of San Francisco. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, natürlich nicht genauso, wie die das damals gespielt haben. Aber merkt ihr, dieses Feeling, das da drin ist, armed and it's feeling me dangerous. Es ist nicht die einzige Reminiszenz oder einzige Notiz, die The First Choice an die Blaxploitation und ähnliche Filme geliefert haben. Nämlich ähnlich bei The Player haben sie das auch mit drin gehabt. Da ging es natürlich ganz klar um die Reminiszenz an Shaft und Superfly und The Meg. Und da waren sie, als sie noch in Philadelphia waren und dort noch produziert haben, aber es schon sehr New Yorkisch gedacht haben, genau in diesem Großstadtflair. Mein lieber Kirk, jetzt hast du eine Weile zugehört und dir ein paar Weisheiten zu diesen Songs, aber auch den Sound reingetan. Kennst du die Nummer und magst du die Nummer? Sagt,
wie kann man die Nummer nicht kennen als Soul-Funk-Boogie-Disco-Fan? Und all die ganzen Anleihen, die du da aufgeführt hast, die stimmen meiner Auffassung nach absolut. Und ich finde, Extremely Dangerous.
Extremely Dangerous hat sogar mehrere Bedeutungen. Gut, dass du das so pointierst, jetzt fällt mir das ein, wie ich das wunderbar überleiten kann in das ein Thema, das ich auch mitnehmen wollte, nämlich es gab einen Übergang. Die kamen alle aus Philadelphia. Norman Harris hat es produziert, seine beiden besten Buddies haben daran mitgespielt. Der Label-Owner und Labelgründer von Philly Groove hat mit konzipiert an dem Song als Arranger und die waren alle so ein bisschen unzufrieden mit der Tatsache, dass Gamble & Huff und Tom Bell, die auf dem großen Erbe von Philadelphia International Records saßen, immer sehr darauf bestanden haben, dass das Ganze sehr retrograd, stark instrumentiert nach Soul und R&B klingen soll. Das hat aber teilweise ihren Bedarf, nach vorne zu gehen, so nicht richtig befriedigt. First Choice haben dieses erste Album aufgenommen, 73, und auch dort produziert unter der Ägide von Norman Harris, der Stabgitarrist von Philadelphia International Records war. Er war wahrscheinlich der integralste Spieler von MFSB. MFSB werdet ihr kennen über mehrere Songs, die sie auch bis hin auf den, wenn ich richtig weiß, noch auf den Soundtrack von Saturday Night Fever gebracht haben, die eine der Philly Soul und Disco Bands waren und gleichzeitig die Studioband für so ungefähr alle Produktionen, die bei Philly über den Tisch gingen zu der Zeit. Dazu gehörte unter anderem auch Vince Montana. Der war der Perkussionist, der da auch mitgespielt hat. Und Norman Harris und Vince Montana und seine beiden besten Kumpels haben irgendwann festgestellt, das ist zwar richtig cool hier bei Philly, dass wir so das Backbone sind für das Studio, aber wir kommen irgendwie im Sound nicht weiter. Das heißt, sie haben dann angefangen, erstmal ein eigenes Label zu gründen, eine eigene Produktions-Unity, und in die ist dann First Choice eingerückt. Mit dem ersten beiden Alben, The Player und Armed and Extremely Dangerous, haben sie im Grunde den Übergang einer großen Anzahl von Sänger und Musiker aus Philadelphia nach New York gekennzeichnet, also mit hoher Qualität noch aufgenommen, aber schon mit den eigenen Ideen, die von Gamble & Huff gar nicht so wirklich abgesegnet waren, die sie eigentlich dort gar nicht haben wollten. Die hätten es gerne viel rootier, soulier gehabt. Norman Harris gründete dann das Label Goldmind Records und hat das schon zu dem Zeitpunkt als Sublabel von Salsoul Records untergestellt. Salsoul Records war gerade gegründet, ein halbes Jahr alt in New York, und zeichnete sich dadurch aus, dass es einfach wesentlich offener war gegenüber allen möglichen anderen Sounds als nur einem reinen Soul-Sound. Sie haben sowohl amerikanische Soul- und R&B-Künstler aufgenommen und große Disco-Diven, haben wir kürzlich schon gesprochen, Carol Williams. In der letzten Folge war bei ihnen verfußt, aber auch einige anderen Sängerinnen, die bei uns genannt waren, in den Folgen. Und sie waren gleichzeitig sehr offen dafür, das latinische, aber auch das europäische Soundgefüge mit einzufügen. Deswegen haben sich dann auch Bands wie Double Exposure und auch Instant Funk von Philadelphia losgelöst. Sie sind alle umgezogen. Also das war ein richtiger Exodus. Die waren eigentlich alle gesigned bei Philadelphia International, waren dort ihrem Gefühl nach zu engem Korsett und sind alle nach New York, Norman Harris und seinen beiden Kumpels, gefolgt und haben dann mit DJs wie Walter Gibbons angefangen, die Produktion zu machen, die später Salsoul Records waren. So war es dann auch bei First Choice. Die haben später bei Salsoul Records veröffentlicht. Und die größten Hits, die ich jetzt hier kurz nenne, werde ich euch natürlich auch auf die Playlist bei Spotify Music und bei iTunes stellen. Dr. Love, ein ganz, ganz großer Banger. The Player, natürlich, geht auch wiederum auf dieses Blaxploitation Black Detective Gefühl ein. Ganz großer Song. Let No Man Put Us Under. Da waren auch First Choice mal dann fraulich politisch und haben ganz klar gemacht, sich nicht unterkriegen lassen zu wollen. The Love Thing. Dann haben sie sogar Stevie Wonder gecovert mit Love Having You Around. Also das Intro einer Platte, die im gleichen Jahr erschien, wie ihre erste Platte, nämlich 73. Hold Your Horses. Dann eine wunderbare Coverversion von Let Me Down Easy im Original von Rare Pleasure. Und dann den Larry Levine-Klassiker hat man sogar in den 2000ern noch mit ihren Stimmen veredelt, nämlich Can't Play Around von Lace. Da gab es eine Spuraufnahme aus den 70ern von ihnen. Da hat man dann nochmal einen weiteren Edit rausgebracht. Rochelle Fleming selber hat später noch mit Shep Pettibone zusammengearbeitet und mit Patrick Adams, beides große DJs und auch Produzenten in New York, und hat noch eine Weile Karriere gemacht, während ihre Mitstreiterinnen zwischendrin immer so ein bisschen ausgewechselt wurden. Ich habe den Song kennengelernt über eine Reproduktion des Ganzen von Ashley Beadle. Man muss dazu wissen, dass der Song in seiner Zeit schon in UK auch ein Hit war und Ashley Beadle ein Remixer ist oder ein Re-Editor oder der ganz Großes an Compilations als DJ und als Editor hinterlassen hat. Er hat mal eine Band gegründet oder wie soll man sagen, ein Kollektiv von Produzenten, das nannte sich Black Science Orchestra. Da haben die sich diesen Song Armed and Extremely Dangerous nochmal vorgenommen und haben ihn einfach verlängert in allerbester Manier, wie damals Walter Gibbons oder Tom Malton das schon gemacht hätten. Nämlich einfach nur die einzelnen Teile gepackt, die geeditet und etwas verlängert. Ich möchte euch davon mal vorspielen, den Breakdown, den die gemacht haben. Das sind ja immer so ganz integrale Stellen. Den müsst ihr hören, weil der nimmt nochmal wunderbar auseinander, wie die Instrumente das ganze Stück wieder und wieder auf. Jetzt dürft ihr mal raten, was ihr gerade gehört habt, nämlich das Vibraphonspiel von Vince Montana. Das wäre wirklich ganz interessant, dass Vince Montana bei MFSB lange Zeit sehr glücklich war, aber immer das Problem hatte, dass er nicht Latin spielen durfte. Und bei Celso Records hat ihm immer versprochen, hey, wir haben auch schon mit Leuten wie Tito Puente zusammengearbeitet, mit den ganzen großen Granden des Latin. Wenn wir ein Disco-Label aufmachen, dann darfst du das auch tun. Und was hat er gemacht? Genau das. Vince Montana war der Treiber, der Richtung New York zog. Norman Harris ist seinem Ruf durchaus gefolgt. Norman Harris, Earl Young und Ronnie Baker waren die ganze Zeit das musikalische Backbone von Philadelphia International Records. Und wenn ihr euch mal weitere Produktionen anhört von Philadelphia International Records, also von PER, dann werdet ihr merken, dass auf einmal der Sound anders wurde. Die haben natürlich noch zeitweilig in den Studios, im Sigma Sound Studio mitgespielt, aber eigentlich hatten sie ihr Herz und auch ihre Produktionskraft längst nach New York verlagert. Kein Wunder, ihnen war nämlich Philadelphia zu provinziell geworden. Man darf nicht vergessen, zu dieser Zeit hatte Philadelphia trotzdem schon 1,5 Millionen Einwohner, New York allerdings schon fast 8 Millionen Einwohner. Sie suchten den Big City Sound und das war genau das, was sie auch in den Interviews, die sie danach so abgeliefert haben, immer wieder gesagt haben, uns ist uns das alles musikalisch zu eng geworden. Und ein bisschen erinnert mich das auch an die Geschichte von Motown Records, wo die Funk Brothers die Backband waren, die alles gespielt haben. Mit wenigen Besetzungswechseln, aber immer sehr stabil bei allen Produktionen dabei. Und das war ähnlich das Problem für Norman Harris und seine beiden Jungs, dass sie da eben nicht dem Gleichen folgen wollten und gleich so dahin darben mussten. Und die Funk Brothers sind ja auch tatsächlich musikalisch, was Motown Records angeht, hinten raus einfach runtergegangen. Keiner hat mehr gewusst, wer die eigentlich war. Celso hingegen war eher der Diskothek zugewandt und nicht so dem Radio-Äther, dem Verkaufen von Platten. Es ging darum, lateinamerikanische, europäische, diskoide, auch digitale Synthesizer-Einflüsse reinzubringen und den schwindelnerregenden Hedonismus und den leidenschaftliches Gefühl und Melodramatik, die New York dann eben mitbringen konnte als sehr, sehr große Stadt mit sehr unterschiedlichen Clubs, dem auch was mitgeben zu könnten und dadurch wiederum Signifikanz zu gewinnen. Und das war das, was Norman Harris und die ganze Crew, die aus Philadelphia abgezogen ist, in New York gesucht hat. Nämlich, dass es richtig gefeiert werden kann. Ich habe euch vorher gesagt, dass das zweite Stück, das wir gehört haben, aus der Edit-Version von Black Science Orchestra war. Dazu noch irgendwie zwei, drei Worte. Im Zentrum von Black Science Orchestra war Ashley Beadle, ein wahnsinnig toller DJ aus Großbritannien, der von allen auch sehr geehrt wurde. Und das hat man auch sehr gemerkt, als es bei ihm auf das Ende zuging. Da ging es um eine Krebstherapie, aber auch um eine Foundation, die er gegründet hat. Und alle großen Künstler und Musiker und DJs aus England haben ein Spendenziel um das Hundertfache übertroffen, das er für eine Foundation angestrebt hatte, bevor er gehen muss. Wir selber hatten Ashley Beadle schon mal dabei, nämlich bei Are You Ready for Love? Das war eine Arbeit, die er für Elton John gemacht hat und diese Nummer wiederum war zusammenarbeitend mit Philadelphia Record Künstler. Für mich ist der Song auf jeden Fall eine Hymne des New York Disco mit den Gefühlen und mit dem Sound des Philly Disco. Und das finde ich total toll. Und das hat mich immer fasziniert und mich hat immer schon fasziniert, Straßengeräusche und Straßensirenen in einem Disco-Song zu hören, weil irgendwie ist dieses Street-Feeling was mich total anmacht. Ich habe das früher schon auf Hauspartys in Heidelberg gespielt, da gab es einen Mini-Klein-Club, der ist irgendwie Little Heaven, hat sich kein Mensch für Hausmusik interessiert, genau nur die 30, 40 Leute, die zu der Zeit da reingepasst haben und kommen konnten. Und da hat das irgendwie sehr gut hingepasst. Und dieses Gefühl, dass es irgendwie auch so ein Street-Style ist, das finde ich, macht dieser Song ganz, ganz außerordentlich. Der Song bleibt bestimmt im Schatten von vielen großen Disco-Hymnen oder Klassikern, die wir kennen. Aber seine Bedeutung für die Entwicklung der Tanzmusik, finde ich, ist trotzdem gegeben. Gerade weil wir diesen Übergang von Musikern, die aus Philly nach New York gegangen sind, ihr Heil nochmal neu zu suchen, sich auch musikalisch selbst nochmal neu zu erfinden, dann schwarze Musik anders zu definieren, auch schwule Musik und Latin-Musik anders zu definieren. Alles das hat Salesforce ungefähr angeboten und aufgemacht gegenüber den arrivierten Labels wie Motown und Philadelphia International Records. Und dass Norman Harris und seine Gang inklusive Vince Montana da aufgebrochen sind und Rochelle Flemings mitgenommen haben oder sich selber da auch hin wollte, das finde ich etwas, was man da so in Mind halten sollte. Das ist irgendwie ganz interessant, dass ein Musikbusiness eben nicht nur davon lebt, ich bin in einer Stadt, ich tue da mein Werk, ich habe da mein Studio, ich nehme auf, sondern nee, da gibt's auch einfach ganz klare biografische Bewegungen von A nach B. Und es bleibt eine Dancefloor-prägende Nummer und wenn ihr mich das nächste Mal irgendwo auflegen seht, dann werde ich die garantiert spielen. Kirk, famous last words. Ich musste richtig ausspeichern, aber es war so viel schönes, interessantes Geschichtswerk, was da drin war. Ich konnte nicht anders. Play me.
Ich lasse das jetzt alles mal sacken und freue mich aufs Wochenende und werde mir die Nummer, weil du sie so toll angepriesen hast, obwohl sie in meinem Köcher vorhanden ist, also auch im Plattenregal, nochmal genauer zu Gemüte führen und lasse die ganzen Informationen mit dem Sound zusammen auf mich wirken. Bei einem Wochenende. Vielleicht lege ich sie ja auch sogar selber jetzt am Wochenende auf. Mal sehen.
Ja, wunderschön. Wir wünschen euch ein Wochenende voller guter Musik zum Hören und zum Tanzen. Shake the Booty und natürlich wie immer mit ganz, ganz viel Liebe.
Nicht vergessen, Musik ist Liebe und wir lieben euch.
Und Liebe ist Musik. Bye, bye.
Bye.